Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Manfred Nelting hat eine Reihe von Büchern über Burnout geschrieben und darin nicht nur die medizinischen und therapeutischen Aspekte berücksichtigt, sondern auch den gesellschaftlichen Wandel, der zu einem epidemischen Anstieg des Burnout in Deutschland geführt hat. Herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Herr Nelting.
Ja, guten Tag, Herr Pilger. Vielen Dank für die Einladung in die Zwischentöne. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
Ich fange mal mit dem Nachwort an, mit dem Nachwort Ihres Buches Burnout, wenn die Maske zerbricht. Nachwort heißt in dem Fall Danksagung, wie dies Autoren gern tun zum Ende eines Werkes. Darin schreiben Sie, ich zitiere, auch meine Feinde müssen erwähnt werden, denn sie waren vielleicht meine größte Herausforderung. Ich entschuldige mich bei Ihnen, dass ich Ihr Angebot zur Feindschaft angenommen, sie als Feinde kreiert, beurteilt, zugelassen und benutzt habe. Zitat Ende. Was, Herr Nelting, steckt hinter dieser speziellen Danksagung?
Ja, es ist so, dass wir als Menschen immer mehrere Seiten haben und wir können unsere Fähigkeiten insbesondere dann gut entwickeln, wenn wir das, was entgegenkommt, was uns entgegenkommt, tatsächlich auch annehmen, akzeptieren und auch würdig behandeln. Wenn jetzt jemand, den ich hier in diesem Wort als Feind beschrieben habe, mir entgegenkommt, den ich möglicherweise direkt als solchen erkenne, weil er mir nicht angenehm ist, weil er sehr Kontra gibt gleich am Anfang, dann ist das eben eine spezielle Herausforderung. Und an dieser Herausforderung kann ich normalerweise wachsen. Ich kenne den Betreffenden auch in seiner Welt sehr wenig. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich erstmal kennenlernen. Solange ich ihn nicht kenne und er mir so entgegenkommt, nenne ich ihn dann leicht mal Feind.
Gehört zur Feindschaft dann irgendwann auch das Verzeihen?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie beschreiben, das Verzeihen. Das Verzeihen ist im Alltag schon etwas, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Umso wichtiger wird es in der Therapie, weil Dinge, die wir als Schuld anderen zubilligen, die haben wir selber nicht unter Kontrolle und gleichzeitig mit der Schuldzuweisung vermengen und verändern wir uns mit dem Feind zusammen oder mit dem, was wir loswerden wollen. Von daher ist es eine wichtige Sache, das Verzeihen, da werden wir sicherlich noch drauf kommen.
In einem Artikel im Stern, da wurden Sie einmal als aufgeklärter 68er bezeichnet. Wie gefällt Ihnen so eine Zuordnung?
Also die 68er-Zeit war mir damals schon sehr wichtig. Ich denke, dass das, was wir damals wollten, nämlich die Welt verändern, dass davon auch heute noch genug geblieben ist. Denn ich glaube, wir müssen etwas an dieser Welt anders machen. Aber aufgeklärte 68er, man kann es sagen, es ist mir nicht zentral wichtig, aber ich bin in dieser Zeit tatsächlich auch politisch geworden und habe dann eben, wie damals so viele, meine Zeit auch als aufrechter Kommunist sozusagen in die Wege geleitet und später dann aber gesehen, dass das nicht mein Weg ist.
Also als Student waren Sie Kommunist?
Ja, es war damals praktisch so, dass viele von uns auch Kommunisten oder Sozialisten waren und wir haben uns teilweise gegenseitig bekämpft, weil wir nicht ausreichend auf Linie waren. Für mich war das damals schon sehr schnell ein Problem, weil ich mich sehr früh mit Yoga und Meditation beschäftigt habe. Und das gehörte da nicht rein. Da war man Bourgeois und Revisionist. Und da hatte ich dann frühzeitig gemerkt, dass hier viele Leute auch ihre eigenen kleinen Machtimpulse ausleben wollten. Naja, wir haben das, denke ich, zusammen als ganze Gruppe in der Gesellschaft ganz gut entwickelt und einiges davon ist glücklicherweise geblieben.
Also Yoga war revisionistisch?
Yoga war revisionistisch, weil es ein Weg angeblich individualistisch war. Niemand hat damals gewusst, was heute eigentlich deutlich ist, dass wir mit einem Weg nach innen erst in die Lage versetzt werden, wirklich mit großem Engagement und viel Freude am Gemeinwohl teilzunehmen.
Und dass die Beatles damals auch nach Indien gegangen sind, das hat ihr Umfeld nicht so beeindruckt.
Naja, es war ja auch etwas später als 68 und zerlief sich auch schon vieles. Also es war sicherlich für viele interessant, diese Bewegung. Und ich habe sie nicht in dieser Reihenform mitgemacht, dass ich da also in Indien einen Guru gesucht habe. Ich war immer gegen Gurus. Ich war immer für die Freiheit und für die Entwicklung der Freiheit gemeinsam mit anderen.
Sie sind in Hamburg zur Schule gegangen, haben dort auch studiert, später auch praktiziert. Wie hanseatisch ist Manfred Nelting?
Also ich glaube, ich bin hanseatisch schon im Kern sehr stark. Also ich würde sagen, hanseatisch ist erstmal das auch in diesem Alter, was ich jetzt habe, dass ein Wort gilt, dass man also sein Wort tatsächlich hält und vielleicht insofern auch nicht unbedacht zu viele Worte wählt, die man nachher nicht halten kann. Für mich ist das Meer und der Hafen und die Gezeiten, die man in Hamburg ja noch spüren kann, sind einfach wichtige Dinge. Ich habe mit meinem Vater noch am Hafen Krabben kaufen können, früher als kleiner Junge. Und insofern hanseatisch geprägt, gleichzeitig immer bereit zu Neuem, Dinge zu unternehmen und vielleicht auch Dinge, bei denen man nicht genau weiß, wo sie hinführen und das auf dem Weg erst lernt.
In Ihrem Lebenslauf, da steht, dass Sie 1969 eine viermonatige Landreise nach Indien und Nepal unternommen haben. Das war ja das Woodstock-Jahr 1969. Und da sieht man ja eigentlich vor sich den alten VW-Bus mit den kiffenden 19-Jährigen in bunten Klamotten. Man sieht das ja förmlich vor sich. Oder nehmen Sie mir dieses Klischee jetzt?
Also es ist in der Richtung eine ganze Menge los gewesen. Ich selbst habe mich vor Drogen doch recht zurückgehalten. Ich war auch ein damals durchaus ängstlicher Mensch. Und ich war aber in der Hinsicht ich hatte natürlich sehr langes Haar und ich hatte wenig Interesse, genau nach der Maßgabe meiner Eltern zu handeln. Und meine Eltern waren, ich glaube, als ich 17 war, auch beim Psychiater ohne mich, weil sie meinten, ich wäre so komisch. Und in der Hinsicht hatten sie natürlich auch sehr viel Angst, dass ich Drogen nehmen könnte und nicht studieren würde und so weiter. Ich selbst habe angefangen zu studieren dann mit Mathe, Physik und Biologie. Und da man mir früher immer bescheinigt hat, ich sei hochbegabt, hatte ich mich dann gewundert, dass ich in Mathe recht schwer an der Uni mitkam. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass die Lehrer und meine Eltern irgendwie mich doch belogen haben und ich gar nicht so begabt sei und habe dann das Studium erstmal abgebrochen und bin dann in Richtung Indien gefahren. Ich wollte auch wissen, was da das Thema ist, ob es da ehrlicher zuging.
Ging es da ehrlicher zu?
Ich kann es nicht sagen. Ich bin dann in ein Kloster in der Nähe von Delhi gegangen und wollte dort tatsächlich aufgenommen werden, weil ich es sozusagen mit der Welt im Moment nicht mehr so hatte. Und dort war ein indischer Mönch, der mir dann sagte, ich solle erst mal 3 Jahre die Schriften des Gründers studieren. Und dann dachte ich, was für ein arroganter Mann. Heute bin ich ihm dankbar. Er hat wahrscheinlich erkannt, dass das Thema bei mir woanders lag.
Vor allem in dieser Zeit, wo Sie 19 Jahre alt waren.
Ja, ja.
War das das prägendste Erlebnis auf dieser Reise?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich denke, das, was mich schon sehr bedrückt hat auch, war die Armut, das Sterben auf der Straße und der Prunk drumherum. und dann das Wissen, dass Indien damals schon beginnend zunehmend Atomphysiker hatte, dass gleichzeitig sehr viel Korruption da war, dass viele Menschen Angst hatten, ihre Meinung zu sagen, dass gleichzeitig die Demokratie zwar als große Demokratie proklamiert war, aber wenn Indira Gandhi mit dem Hubschrauber ins Dorf kam, dann war das wie eine Göttin, die vom Himmel kam. Es war sehr prägend, es war wichtig für mich. Es hat mir gezeigt, dass man in anderen Ländern Dinge anders macht. Und das knüpft vielleicht an mein freies Denken an, was aus meiner Familie kommt.
Ja, da sind wir bei der Familie. Ich habe ja eben schon Ihre chinesische Verwandtschaft angedeutet. Ihre Großmutter und Ihre Mutter wurden in China geboren. Wie kam das?
Also mein Urgroßvater, der durfte nicht studieren als zweiter Sohn und hat dann eine Banklehre gemacht. Aber er wollte etwas anderes und ist dann mit seiner damals schwangeren Frau mit dem Schiff nach China ausgewandert. Also für heutige Verhältnisse ein Abenteurer.
Also Beginn des 20. Jahrhunderts? Oder?
1899. Ah. Und ist dann, er wollte auch beim Boxeraufstand mitkämpfen, aber als er dann ankam, war der im Grunde vorbei. Das ist vielleicht auch sein Glück gewesen. Und er hat dann tatsächlich im Bankgewerbe gearbeitet. Und die Familie ist dann nach Shanghai gezogen und hat in Shanghai dann einen guten Wohlstand gehabt in der Internationalen Konföderation von Shanghai. Und meine Mutter ist dann in Wuhan geboren, aber das war nur sozusagen eine Situation, weil mein Großvater in Wuhan gearbeitet hat. Die sind dann auch wieder nach Shanghai gezogen. Und sie waren bis 1934 da. Und damals kam schon das erste nationalsozialistische Gedankengut in die Kaiser-Wilhelm-Schule von Shanghai. Und gleichzeitig begann der japanisch-chinesische Krieg und die internationale Konföderation wurde mitbombardiert. Und dann sind die ganz schnell versucht abzuhauen sozusagen. Für meine Mutter sehr traumatisch, hat kaum drüber geredet später.
Und die ganz jung war.
Genau, und dann haben sie auch den ganzen Wohlstand verloren, sind hier angekommen praktisch ohne Mittel. Und hatten dann die Kristallblumen an den Fenstern und mussten Kohlen klauen. Also sozusagen hat unsere Familie da eine Geschichte, die sehr bewegt war. Ja.
Die kam also ins Dritte Reich zurück.
Die kam ins Dritte Reich zurück, ja. Ja. Mhm. Und ja, das war so die Ausgangssituation. Und
Jetzt machen wir unsere erste kleine Unterbrechung, wo wir Sie familiär jetzt schon mal eingeordnet haben. Ja, ja. Gehen wir gleich mal an Ihre Wurzeln, nämlich an eine typische Hamburger Musik, nämlich von Hans Albers. Haben Sie sich was gewünscht?
Genau. Also Hans Albers ist für mich von früher Kindheit an irgendwie bekannt. Und das gehörte zu Hamburg. Und die Stimme, die ist mir einfach sehr vertraut. Und von daher ist es das erste Lied.
Jetzt kommt Hans Albers und das ist eine Aufnahme von 1944, La Paloma.
Und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz, geh an Bord und fort muss die Reise gehen. Mein Schmerz wird vergehen, und schön wir das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne.
Das war Musik des Hamburgers Hans Albers und einen gebürtigen Hamburger haben wir zu Gast heute bei den Zwischentönen, Manfred Nelting, Psychosomatiker, Psychotherapeut. Und er hat uns gerade erzählt von seiner chinesischen Verwandtschaft. Das waren Deutsche, die nach China ausgewandert waren, 1934 zurückkamen. Herr Nelting, gibt es denn in Ihrer Familie noch viele Gegenstände aus dieser Zeit? Die Jadedose, den Drachen, den aus Porzellan oder so?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also wir haben einen sehr schönen alten chinesischen Teppich. Wir haben ein altes Mahjong-Spiel, damals hieß es bei uns Matjang. Wir haben einen Gong, wir haben natürlich Drachen und Löwen aus Metall. Und solche Dinge in geringer Zahl, das ist aber immerhin da und es ist sehr schön, dass wir sozusagen das noch für uns erleben dürfen und sie sind für uns auch Alltagsgegenstände geworden.
Hat es Sie selbst je nach China gezogen?
Am Anfang eigentlich nicht. Also mich hat es immer mal interessiert, aber letztendlich bin ich eher durch meine Frau und die Lehrer meiner Frau dorthin gezogen worden.
Was macht Ihre Frau?
Als ich meine Frau kennenlernte, hat sie Kung Fu gemacht, kannte sich im Yoga aus, in der Heilmassage und so weiter. Und insofern, unsere chinesische Neigung hat zwei Wurzeln, also sowohl von meiner Frau als auch von mir. Sie ist dann TCM-Therapeutin geworden.
TCM, das ist die traditionelle chinesische Medizin.
Genau.
Also, was ist denn das Besondere an dieser TCM-Medizin, die Sie ja auch praktizieren?
Ja, also die TCM nimmt viele Dinge anders als Krankheit wahr und vor allen Dingen trennt sie nicht klar in Körper und Seele, nicht klar in Organe und Emotionen und nimmt den Geist und die Umwelt, in der der Betreffende lebt, direkt dazu. Also der Wind hat Bedeutung, die Hitze hat Bedeutung. Man isst unterschiedliche Sachen in der TCM, je nach Jahreszeit und so weiter. Man ist sehr viel mehr in die Kreisläufe eingebunden.
Also ist das, Entschuldigung, etwas Ganzheitliches oder würde man modern sagen systemisch?
Ja, es ist ganzheitlich systemisch und es ist original psychosomatisch, denn der ganze Mensch findet sich darin wieder. Und von daher ist es für die Art der Medizin, die wir praktizieren möchten, ist es ein weiteres System, das sich mit einer westlichen ganzheitlichen Psychosomatik sehr gut verweben lässt.
Und da sind wir schon bei diesem großen Begriff Psychosomatik. Das hat jeder mal gehört und es gibt dann auch Definitionen. Ich habe mal gesehen, Erkennung, Behandlung von Erkrankungen, die soziale oder seelische Gründe haben als eine Definition. Ja, definieren Sie für uns die Psychosomatik.
Das Wort Psychosomatik ist aus meiner Sicht ziemlicher Unsinn, weil damit sozusagen zwei Kompartimente, Psyche, also Seele und Soma, Körper, festgeschrieben werden. Wir haben bisher kein besseres Wort gefunden. Ich meine, man könnte auch Mensch sagen. Aber die Psychosomatik.
Aber Körper und Seele sind ja nichts Schlechtes.
Nein, nein, aber sie sind nicht getrennt in dieser Form.
Ah, Sie meinen, da in dem Wort ist, der beinhaltet eine Trennung.
Genau, ne, ah. Es klingt additiv, es ist aber so verwoben, dass man es tatsächlich nicht trennen kann, ohne dass es falsch wird. Und die Grundthematik ist die, es gibt kleine Beispiele, an denen man das am besten erhellen kann. Wenn ich einen Film zum Beispiel von Mutter Teresa mir anschaue, wie sie Waisenkinder Essen gibt, dann ist bei allen Menschen eine Reaktion auf der stofflichen Ebene da, zum Beispiel, dass das Immunglobulin A, das ist ein Abwehrstoff im Speichel, dass der ansteigt. Und im umgekehrten Sinne, wenn ich Kriegsfilme mir anschaue, dann kann ich direkt messbar sehen, dass Immunglobulin A sinkt. Das heißt also, wenn ich angerührt werde oder wenn ich auch eine Abscheu erlebe, dann reagieren stoffliche Dinge. Umgekehrt können stoffliche Dinge wie zum Beispiel Zucker direkt euphorisieren, also eine Emotion auslösen und so weiter. Ich kann an dieser Stelle vielleicht ein Beispiel von mir selbst erwähnen. Ich bin damals in meiner Reise nach Indien und Nepal krank geworden und habe eine Hepatitis A bekommen, also eine infektiöse Hepatitis. Ja. Das sind Viren, die man mit dem Essen aufnimmt.
Also nichts mit Seele.
Genau, nichts mit Seele erstmal. Also bin krank geworden, bin dann, als ich dann zu Hause war, war ich 8 Monate in Krankenhäusern oder zu Hause und es wurde nicht besser. Hab also an dieser Stelle die letzten 2 Monate nochmal in einer Infektionsabteilung gelegen und die Ärzte wussten mit mir eigentlich nichts richtig anzufangen. Es deutete sich also eine chronische Leberentzündung an und es deutete alles darauf hin. Ich selbst hatte das Gefühl, ich hörte immer, dass es an einem Virus liegt. Ich hatte aber das Gefühl, dass dieser Virus mich in einer bestimmten Lebenslage getroffen hatte. Und zwar war ich ja so enttäuscht von der Welt und irgendwie auf der Flucht, als ich nach Indien und Nepal kam. Ja,
wie Sie eben beschrieben
haben. Genau. Und da war es für mich so, ob meine innere Frage, ob das vielleicht auch mit Flucht zu tun hat. Oder mit Zweifeln. Und ich konnte mich immer zu nichts richtig entscheiden und so weiter.
Das heißt, die Krankheit hat Sie erreicht, weil Sie offen waren, sie anzunehmen?
Ja, da ist jetzt etwas, was mich dieses annehmen lässt. Und zwar hatte ich dann mir ganz viel Literatur über die Psyche und Freud und Psychiatrie und Zen-Buddhismus und sowas geholt ins Zimmer und das lag auf meinem Nachttisch. Dann kam die Visite rein und hat mich ausgelacht. Da hatte ich für mich das Gefühl, das sollten Sie nicht machen, das ist nicht in Ordnung. Und man sollte mich schon fragen, welche Meinung ich über meine Krankheit hatte. Das war bei mir ein ganz klares Gefühl. Und dann habe ich aus dem Krankenhaus nach dieser Visite meine Freundin gebeten, mir die Unterlagen für ein Medizinstudium zu holen, habe mich aus dem Krankenhaus beworben. Und eine Woche, nachdem ich den Brief abgeschickt hat, sind meine gesamten Leberwerte und Laborwerte in den Normbereich gefallen. Das war für mich ein absolut unfassbares Ergebnis erstmal, aber es hat mich sehr, sehr angerührt. Es hat mir aber auch sagen wir mal, die Idee gegeben, ob Entscheidungen bei Heilungsprozessen eine Rolle spielen und ob zum Beispiel das Empfangen von Krankheitserregern eine Rolle spielt, also meine Verfassung, in der ich bin. Und das habe ich später sowohl in meiner Allgemeinpraxis als auch in der Klinik, als auch in unseren eigenen Kliniken immer wieder bestätigt gesehen, dass die Situation, in der man möglicherweise in eine Krankheit kommt, eine hohe Bedeutung hat, dass die Verfassung, in der man kommt und dass die psychische Lage, in der man ist, eine hohe Bedeutung hat.
Das heißt, im Grunde sind Sie über Ihre eigene Erkrankung zum Medizinstudium gekommen.
Genau. Und für mich als Glück, ich habe von der ersten Minute an immer psychosomatisch gedacht beim Studium.
War der Begriff damals schon üblich oder war das noch etwas Fremdes?
Ja, es fing an. Ich hatte das Glück, bei einem sehr bekannten Psychiater damals in Hamburg 1972 mit zu studieren. Das war der Klaus Dörner, bekannt durch Irren ist menschlich. Wir haben damals die Medizinsoziologie aufgebaut ins Studium als Tutoren mit ihm. Und es war eine ganz spannende Zeit, in der wir da waren. Wir haben damals sehr viel über die Medizinsoziologie und über die Psychosomatik gelernt. Und damals kam der Begriff, wurde deutlich sozusagen. Und ja, das hat mich eigentlich immer begleitet.
Wir werden da gleich weiter drüber reden, über Ihren medizinischen Werdegang und natürlich dann auch über Burnout, sozusagen Ihr Fachgebiet. Eine Musik haben wir aber noch vor den Nachrichten. Sie haben sich gewünscht von Jimi Hendrix, Stone Free. Wieso haben Sie sich das gewünscht?
Ja, also Jimi Hendrix war damals in der Zeit eine ganz besondere Figur. Es gab immer den Streit, wer ist der beste Gitarrist, Clapton oder Hendrix. Ich konnte mich zwischen den beiden gar nicht so entscheiden, aber es war einfach, zur 68er Zeit war es eine Befreiungsmusik. Und Stone Free speziell ist ja nun auch etwas, was ich will mich nicht sozusagen einfangen lassen. Interessant ist, ich habe Jimi Hendrix 1970 dann noch auf Fehmarn bei dem letzten Konzert Open Air gesehen und es hat uns maßlos beeindruckt und dann nach 14 Tagen war er dann tot. Das war schon alles sehr, sehr bewegend für uns und ja, das ist eins der wesentlichen Themen damals.
Hier kommt Jimi Hendrix aus dem Jahr 1967, Stone Free. Like a dog, talk about the clothes I wear. Herzlich willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, heute mit Klaus Pilger am Mikrofon. Und mein heutiger Gast ist der Psychotherapeut und Psychosomatiker Dr. Manfred Nelting. Herr Nelting, Sie haben sich eine weitere Musik aus Ihrer Jugend gewünscht. Riders on the Storm von den Doors. Wieso diese?
Das ist schon fortgeschrittene Jugend. Ich kannte das Stück zwar schon recht frühzeitig, aber ich habe das Stück tatsächlich dauernd gehört, als ich, oder Doors überhaupt dauernd gehört, als ich Examen gemacht habe und recht ungesund gelebt habe. Ich habe Doors gehört, ich habe Gauloises geraucht, ich habe viel Schokolade gegessen und so weiter. Also alles, damit ich in irgendeiner Form da hinterher kam. Damals war ich jung genug, um das alles abfedern zu können. Die Doors waren für mich damals auch etwas, was mit der Freiheit zu tun hat. Einiges an den Doors hat mir auch nicht gefallen, aber es ist insgesamt eigentlich so, dass mit den Doors Freiheit verbunden ist.
Dann tauchen wir ein in den Duft französischer Zigaretten mit den Doors, mit Riders on the Storm. Manfred Nelting, bevor Sie sich dem Thema Burnout gewidmet haben, darüber reden wir gleich ausführlich, waren Sie Spezialist für Tinnitus-Patienten. Wie kam das, ausgerechnet Tinnitus?
Ja, ich hatte eine Naturheilpraxis in Bad Arolsen und habe dort Homöopathie und Psychotherapie gemacht. Und es war so, dass ich für viele chronische Situationen, Krankheitssituationen mir dann einen Ruf aufgebaut hatte. Und dann kamen viele Leute von auch weiter her. Und Tinnitus gehörte damals zu den wichtigen chronischen Erkrankungen in der Hoffnung, dass, wo man alles ausprobiert hat, alles, wirklich alles. Und ich habe gemerkt, dass ich mit der Homöopathie manchmal helfen konnte, aber viel zu selten.
Stimmt, Homöopath sind Sie auch, Homöopath. Das habe ich noch nicht erwähnt.
Und in der Hinsicht, in einigen Fällen, konnte ich über die Psychotherapie und systemische Therapien Zugriff haben, auch über das Familien- oder Organisationsstellen, was ich gelernt hatte. Aber wir hatten damals das Gefühl, dass man mit diesen Menschen anders arbeiten muss, dass das Leiden größer ist, als die Gesellschaft es versteht. Und da damals in Bad Arolsen gab es einen Kollegen, einen HNO-Arzt und sozusagen HNO-Arzt und Psychotherapeut, die konnten das Unternehmen gut aufnehmen. Mhm. Und die Idee, eine Klinik zu machen, lag bei meinem Kollegen. Und wir haben dann zusammen mit meiner Frau es gewagt, sozusagen da eine Klinik für aufzubauen. Und das war phänomenal. Also wir haben am Anfang einmal auch im Rundfunk eine kleine, bevor die Klinik da war, eine kleine Sendung gehabt. Danach kam das Fernsehen und nach der Fernsehsendung hatten wir 24.000 Zuschriften. Oh. Und wir konnten sie kaum beantworten, weil wir das Geld für die Briefmarken noch nicht hatten. Also man hat gesehen, was das für ein Druck war. Ich denke, mittlerweile habe ich so sicherlich viele tausend Tinnitus-Patienten behandelt und denke, wichtig dabei ist tatsächlich zu sagen, ja, es ist behandelbar, nicht im Sinne, dass es weggeht, aber im Sinne, dass man die volle Lebensqualität wiederbekommen kann. auch wenn der Tinnitus im Hintergrund noch eine Rolle spielt. Aber das konnte man eigentlich fast immer erreichen. Wir haben es aber immer vom Anfang an gesagt, dass wir keine Tinnitus-Wegmacher sind, dass wir das nicht können. Manchmal ist der Tinnitus aber auch so weggegangen.
Ist Hören wichtiger als Sehen?
Hören ist eine ganz alte, wichtige Sinneseigenschaft, die in das Überleben sehr stark eingebunden ist. Vor vielen tausend Jahren waren die Gefahren eigentlich fast alle laut. Das war Blitz und Donner, das war der Löwe, der gebrüllt war, das waren Erdrutsche und so weiter. Die Schlange war eine leise Gefahr, aber die meisten waren laut. Das heißt, wenn irgendwas passierte, dann musste ich das mit dem Ohr feststellen. Ich musste aber auch feststellen, woher kommt es, damit ich weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Und wie weit ist es weg? Kann ich also noch weglaufen? Oder muss ich mich dem Kampf stellen? Das war die Situation und darum ist das Ohr in diese erste auch Stressphysiologie eingebunden und ein super wichtiges Organ. Allerdings war es damals zu den Zeiten leise. Wir hatten nicht den Lärmpegel, den wir heute haben.
Tinnitus ist etwas, was die Folge sein kann von dem, was man landläufig eben als Burnout bezeichnet. Wobei man ja sagen muss, dass Burnout überhaupt kein anerkannter medizinischer Fachbegriff ist. Erfunden hat das, glaube ich, der New Yorker Analytiker Freudenberger vor 40 Jahren.
Ja, der Begriff Burnout, es ist kein schönes Wort, aber es kennzeichnet schon eine ganze Menge von dem, was die Betreffenden erleben. Es ist so, dass in der Medizin dieses als eine Zusatzdiagnose geführt wird und nicht als Hauptdiagnose gilt. Allerdings ist es so, dass ein manifestes Burnout, was unbehandelt ist, immer auch einer Depression entspricht. Also wir behandeln im Grunde die Depression und sagen aber dazu Burnout. Der Burnout-Prozess ist der Weg, in den praktisch der Körper und die Seele dann in eine Depression hineinmünden.
Also dieser Burnout-Begriff ist so beliebt, weil er vielleicht weniger stigmatisiert als der Begriff Depression?
Ja, das ist sicherlich so, dass Burnout etwas weniger stigmatisiert ist als Depression. Allerdings ist in der Arbeitswelt der Begriff Burnout immer noch eigentlich ein No-Go. In den großen Firmen, wenn jemand, der Burnout hatte, bei dem denkt man, wenn der wiederkommt, der kann nur mit halber Kraft arbeiten, den nimmt man nicht ernst, dem ermöglicht man oft auch gar keine Wiedereingliederung. Das ist etwas, was wir immer den Unternehmen versuchen zu sagen, auch in Kursen, Workshops, Seminaren. Das ist falsch. Also jemand, der im Burnout gekommen ist, man kann aus dem Burnout tatsächlich rauskommen in einer guten Leistungsfähigkeit. Allerdings kennt man dann seine Grenzen. Und wenn Unternehmen und Chefs begreifen, dass diese Grenzen auch für die Firma etwas Bedeutsames wären, zum Beispiel wie man mit einer Pausenkultur umgeht, dann würden sie diese Mitarbeiter mit Kusshand zurücknehmen, weil die sind wichtig, um hier tatsächlich in eine neue Firmenkultur zu kommen.
Sie benutzen diesen Burnout-Begriff ja auch im Titel Ihrer Bücher. Benutzen Sie den auch, weil er letztendlich auch geschäftsfördernd ist? Jeder kennt den und ein Buch über seelische Erschöpfung kauft man ja eher nicht so.
Es ist so, dass der Begriff Burnout etwas ist, was sich als ich anfing, die Bücher zu schreiben, was sozusagen auf dem Markt der Diagnosen sehr in war. Und viele wollten für sich wissen, bin ich auch im Burnout oder bin ich es nicht? Das war einer der Gründe, warum wir unseren Burnout-Online-Test gemacht haben, den man anonym machen kann und dann so ungefähr weiß, wie die Situation aussieht, auch wenn ein Test niemals eine Diagnose machen kann. Dann war es so, dass die Bücher, wir gesehen haben, dass sich viele daran robben an das Thema. Die Bücher wurden heimlich gekauft. Wir haben von vielen mitbekommen, dass sie Bücher in einer anderen Stadt gekauft haben als beim Buchhändler, wo man sonst Bücher kauft, damit man nicht in den Geruch kam. Oder man hat gesagt, mein Partner hat Burnout, mein Bruder hat Burnout und so weiter.
Ist eine Schande.
Es ist ähnlich wie bei der Depression. Hat etwas mit Versagen zu tun. Es ist so, dass es zwei Bereiche gibt, zwei Menschenarten. Die einen, bei denen merkt man nie was, dass sie im Burnout sind, die brechen plötzlich zusammen und man sagt, aber der doch nicht. Mhm. Der war doch immer so lustig. Das heißt, die haben die Gesamtenergie zum Schluss aufgebracht, um das zu vermeiden, zu verstecken. Die andere Gruppe ist die, die zunehmend krank wird mit verschiedenen Krankheiten, Hypertonie, Diabetes, anderen Störungen, Immunstörungen, Magenschmerzen, Tinnitus. Und diese Gruppe fällt dann immer öfter aus und immer weiter aus, bis es irgendwie nicht mehr weitergeht.
Der Begriff Burnout scheint ja zu implizieren, wer Burnout hat, der hat viel geleistet. Ist das ein Irrglaube?
Es stimmt schon, der Begriff ist entstanden bei Menschen, die sehr, wie man sagt, dafür gebrannt haben, für ihre Idee oder für ihr Anliegen. Damals waren es primär helfende Berufe, um die man sich gekümmert hat, danach waren es die Manager, jetzt ist es sozusagen das ganze Volk. Von der Grundidee her ist es so, dass wirklich viel versucht wird zu leisten. Die Leistung geht aber im Fortschritt des Burnout-Prozesses deutlich zurück. Man macht viel mehr Fehler, man schafft viel weniger und es macht auch irgendwie keinen Sinn mehr, das, was man macht. Das heißt also, im Endeffekt ist man im Burnout selber sehr viel weniger leistungsfähig, als wenn man zum Beispiel vom Burnout geheilt ist.
In einem Artikel über Burnout las ich das Zitat einer Buchhändlerin, die sagte, Burnout-Bücher für Erwachsene oder für Kinder? Ist das nicht pervers?
Ja, das ist pervers. Aber wir, wenn wir mit dieser Frage mal auf die Kinder kommen können. Wir haben im Schulalter sehr viele Kinder, bei denen wir die Diagnosen nicht so genau fassen können. Einige Lehrer sprechen von Burnout bei den Kindern. Wir sehen bei Kindern auch Burnout und Depression. Wir sehen bei Kindern oder insbesondere Jugendlichen, dass sich Selbstmorde ereignen. Wir sehen bei vielen Kindern, dass sich dahinter etwas verbirgt, was wir als Gesellschaft gerne verstecken möchten. Das ist das Trauma. Wir haben sehr viele traumatisierte Kinder und wir haben sehr viele Kinder mit Bindungsstörungen. Kinder werden heutzutage in der Entwicklung derzeit auch nicht mehr als Kinder gesehen, sondern sie sind zum Teil schon sehr frühe Konsumenten. Viel früher sehen wir fatale Verstöße gegen die Erkenntnisse von Hirnphysiologie. Zum Beispiel, dass wenn man Zweijährige als eigentlich Erwachsene nimmt und meint, man könnte sie bestrafen, dann setzt das Traum. Das muss man wissen, das darf man nicht. Kinder können mit 2, 3 Jahren nicht pädagogisch beschult werden, sondern sie müssen die Welt spielerisch erkunden. Das heißt, der Kita-Auftrag kann nur sein, spielen, spielen, spielen und sozusagen Menschen dahinter, die diese Kinder betreuen in der Zeit, die diese von Herzen annehmen. Das muss ein gut bezahlter Job sein und die Kinder müssen in Kleingruppen sein, damit dyadische Beziehungen da sind. Wir sehen das, was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie dann als Kinder und Jugendliche mit Krankheiten ankommen, dass das sehr viele sind, die Bindungsstörung haben, die früh entweder verwahrlost waren oder zu früh aus dem Spielen herausgenommen wurden. Das sind also Probleme, die wir jetzt tatsächlich sehen. Wir hoffen, dass wir der Politik und auch Eltern immer wieder auch mit Veröffentlichungen, genauso wie andere auch, unterstützen können, dass sie die Kindheit als Kindheit nehmen. Zum Beispiel der Zappelphilip ist auch ein wichtiges Thema. In Deutschland werden tonnenweise Medikamente gegeben, in Luxemburg und Frankreich zum Beispiel nicht, da sieht man das anders. Es muss also nicht so sein, Kinderärzte raten zum Beispiel, dass es für Zappelphilip-Kinder gut wäre, wenn die Eltern ihr Leben in Ordnung bringen. Das heißt also selber ruhiger werden, selber aus dem Burnout vielleicht rauskommen, dann geht es den Kindern meistens schon besser. Also mein Plädoyer für die Kinder hat bei uns jetzt auch in einem der Slogan für die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie, die wir aufgemacht haben, gemündet. Das heißt Zukunft für junge Menschen so früh wie möglich.
Und gut ausgebildete und gut bezahlte Kräfte sollen die Kinder betreuen und erziehen. Das ist natürlich sehr idealistisch in dieser Gesellschaft.
Ja, aber ich glaube, dass wir das nicht nur idealistisch sehen dürfen. Wir sehen, dass unsere Gesellschaft mit einer ungeheuren Menge an Krankheiten aufwartet, nachdem es so aussah, als könnten wir Krankheiten ausmerzen. Wir haben also viele Berufskrankheiten, viele Unfallkrankheiten konnten wir praktisch lösen, dass die gar nicht erst auftraten. Infektionskrankheiten, da ist es auch weitergegangen. In der Intensivmedizin ist es sehr weit gegangen, aber in den jetzigen Krankheiten, die wir haben, gerade auch Zivilisationskrankheiten, da sind wir nicht wirklich erfolgreich.
Sie haben Ihre Klinik in Bonn ja Gezeitenklinik genannt. Wieso eigentlich? Nur weil Sie aus Hamburg kommen?
Also wir nennen sie Gezeitenhausklinik. Mhm. Und das Wort Gezeiten lag mir als Hamburger schon nahe. Aber die Idee ist eigentlich, dass jeder Mensch zwei Seiten mindestens hat. Und normalerweise in der normalen Kommunikation zeigen wir unsere sogenannte gute Seite. Und dahinter haben wir auch noch eine Seite, die wir selber nicht mögen, für die wir uns schämen, die uns Schwierigkeiten macht, die wir vielleicht auch viel verdrängen. Diese Seite gehört aber dazu. Und wenn wir Heilungsprozesse machen wollen, also wenn der Patient selbst heil werden möchte, dann gehört diese Seite dazu. Und ich habe immer gesagt, Ebbe allein vertrocknet, Flut allein überschwemmt, aber die Gezeiten geben das Leben. Das sehen wir an den Krabben und den Würmern und den Krebsen im Watt.
Ja, also Yin und Yang.
Genau. Und wir wollten es nicht Yin- und Yang-Klinik nennen. Das war, da lag uns die Gezeiten näher, wobei das Deutsche wenig Worte hat, die Gegensätze vereinen. Atem ist noch so ein Wort, aber damit war es eigentlich schon.
Zeit für die nächste Musik, Herr Nelting. Sie haben sich etwas von Franz Schubert gewünscht.
Ja, Franz Schubert hat mich seit, jetzt kann ich sagen, 55 Jahren begleitet. Ich habe dies als Elfjähriger schon mit dem Klavier gelernt.
Welches Stück, von welchem Stück reden Sie?
Also ich gerade von den Impromptus von Schubert, die habe ich dann alle spielen dürfen. Und mein Vater hat sie gespielt und mein Sohn, einer meiner Söhne, spielt sie jetzt auch. Das ist für mich ein Stück, was sich sozusagen auch, als ich die klassische Musik mal nicht mehr so gern mochte, weil wir zu Hause ein Orchester spielen mussten, zu viert. Ich musste dann als Geige spielen. Meine Eltern kamen in der Musik immer auseinander. Meine Schwester und ich haben uns immer angeguckt und wussten nicht, wem wir folgen sollten. Und da war die klassische Musik für mich eine Weile out. Aber Franz Schubert hat überlebt und ich habe es eigentlich immer weiter gespielt und bin später dann über die Querflöte wieder zur klassischen Musik dann gekommen. Es ist ein Stück, was ich persönlich sehr, sehr gern mag und ja, es ist ein ruhiges Stück und es passt auch, glaube ich, zu mir.
Und das ist also Ihre Familienmusik und ja. Wir haben jetzt eine Fassung, die Sie sich gewünscht haben, mit Wladimir Horowitz aus dem Jahr 1962. Dr. Manfred Nelting ist heute unser Gast bei den Zwischentönen, Psychotherapeut, Psychosomatiker und Spezialist für das Thema Burnout. Herr Nelting, was sind die wichtigsten Gründe, die zu einem Burnout führen können?
Also in der Geschichte, in der individuellen Geschichte, in den Biografien, da lesen wir immer und hören von den Patienten, dass man sehr engagiert in einem bestimmten Thema gearbeitet hat. Und dass dann verschiedene Gründe dazu geführt haben, entweder neue Aufgaben oder Arbeitsverdichtung oder andere Themen, manchmal auch häusliche Themen, dass da Eltern gestorben sind oder Pflegefall geworden sind oder eine Partnertrennung. stattgefunden hat, dass dann der Stress zugenommen hat. Wir sehen in den Geschichten häufig, dass zum Beispiel so etwas wie Bluthochdruck als erstes entsteht. Und ich würde das gerne am Bluthochdruck einmal kurz erläutern, was da passiert. Normalerweise haben wir einen hohen Blutdruck nur in Kampfsituationen oder Fluchtsituationen und der geht dann schnell wieder zurück. Das System ist sehr, sehr stabil. Wenn dieses System aus der Fassung gerät und der Bluthochdruck also dauerhaft bleibt, dann wird es heutzutage in der Medizin so gehandelt, wir haben ja gute Medikamente, das lässt sich einstellen und der eingestellte Mensch führt seine Arbeit weiter wie bisher. Das halte ich persönlich für grundfalsch. An der Stelle würde ich sagen, der Bluthochdruck zeigt die Krise an, denn wenn die vegetative Balance so durcheinander gebracht werden kann, dann heißt es, ich muss jetzt was unternehmen. Und an dieser Stelle,
also eine natürliche Reaktion.
Ganz genau. An dieser Stelle wird also praktisch das Medikament favorisiert. Und das ist, sagen wir mal, meine zentrale Kritik. Unser Gesundheitssystem ist jetzt um das Medikament herum gebaut. Und in die Mitte gehört nicht das Medikament, sondern der Mensch. Und wir müssen praktisch sehen, wie dieser Mensch sein Leben umgestaltet, die Arbeitssituation mit den Chefs zusammen eigentlich umgestaltet, vielleicht auch sogar in eine andere Arbeit geht, dass er tatsächlich keinen Bluthochdruck mehr hat. Denn dann geht es weiter, dann kommt möglicherweise ein Diabetes dazu, auch eine Stressfolgekrankheit in vielen Fällen. Dann kommen Immunstörungen dazu und die depressiven Symptomatik, die dazu kommt. Das Ganze geht über eine gewisse Zeit. Man merkt, dass es alles nicht mehr so gut läuft, möchte sich das aber selber nicht eingestehen, weil man das Gefühl hat, jetzt habe ich schon so viel investiert, das muss ich jetzt lohnen, jetzt nur noch das oder vielleicht nur noch der Karrieresprung. Und in der Hinsicht ist man dann aber über das Maß hinausgegangen. Man hat verlernt, Pausen zu machen. Man hat verlernt, auf seinen Körper zu hören. Wir bekommen viele Patienten zu uns, die vergessen, am Tag zu trinken. Das heißt, eine ganz normale Sinnesempfindung wird ausgeschaltet, wird wie anästhesiert. Und das passiert, und das ist das Interessante, Stress ist ja ein individuelles Phänomen, aber massenhafter Stress ist tatsächlich ein gesellschaftliches Thema, wenn es in dieser Form oft gleichförmig abläuft.
Wird die Arbeitswelt härter oder werden wir schwächer?
Also in der heutigen Zeit sind wir sehr viel weniger in Gruppen eingebunden wie früher. Das war Familie, das war Sportverein, das war vielleicht auch Kirche. Wir sind sehr viel mehr vereinzelt. Das ist auch so durchaus gewollt. Wir sollen Individualisten sein und individuelle Konsumenten sein. Das ist gut für die Wirtschaft. Wir sind also im Prinzip sehr vereinzelt und merken gar nicht, dass wir in dieser Vereinzelung sehr schwer unsere eigenen Lebensziele verfolgen können. Wir werden verführt, eigentlich uns wesensfremde Ziele als Lebensziele auszugeben. Da ist besonders der Konsum ein wichtiges Thema. Und wir werden verführt zu akzeptieren, dass wir eine pausenlose Gesellschaft sind. Wir wissen aber, dass lebendiges Gewebe und auch der Mensch als Ganzes ohne Pausen dem Tod näher kommen. Das ist ganz eindeutig. Wir brauchen Pausen. Wir müssen bei den vegetativen Nerven, da haben wir den Sympathikus, das ist der Aktionsnerv, den Parasympathikus, der Ruhenerv. Die spielen aber den ganzen Tag zusammen und balancieren insbesondere auch das Herz aus. Und wenn das Herz an der Stelle nicht mehr balanciert ist, dann steigen ganz viele Gesundheitsgefahren, unter anderem Herzinfarkt. Und das ist eine Situation, die Burnout und auch Depression kennzeichnet. Insofern, wenn man das als psychische Krankheiten bezeichnet, liegt man schon falsch. Es sind manifeste, gefährliche, körperlich-psychische Erkrankungen.
Fakt ist, die Arbeitsdichte, sie wächst. Überall. Es gibt ja die These, dass der Kapitalismus noch humaner war, als es mit dem Kommunismus, Sozialismus eine Art Gegengewicht gab als politische Macht. Und nach dem Fall der Sowjetunion, des Ostblocks, da brauchte der Kapitalismus dann kein soziales Deckmäntelchen mehr. Ist da für Sie was dran oder an dieser alten These?
Ich würde es im gewissen Sinne anders formulieren. Also die Politik hat ja eine Demokratie aufbauen können, als es wirtschaftlich nach dem Krieg voranging. Es war das Wirtschaftswunder. Und da ist es auch bei den Menschen angekommen. Zur Zeit, als der Ostblock als Ostblock nicht mehr existiert hat, ist gleichzeitig die Geldpolitik geändert worden. Wir haben keine Rückbindung mehr aufs Gold. Geld wird in freien Mengen gedruckt. Und das Finanzkapital hat ein eigenes System eingerichtet, was sich selbst immer wieder perpetuiert und übersteigert. Das, was wir im Moment erleben, ist, dass die Politik nicht mehr Herr der Dinge ist und wir, wie Frau Merkel es beschreibt, eine marktorientierte Demokratie haben. Das heißt, der Markt und insbesondere das Finanzkapital beschreibt, wie wir leben sollen, also wo sozusagen die größten Gewinne zu machen sind. Das wird dann auch das sein, was uns sozusagen als erstrebenswert angeboten wird. Wir kommen dabei weg einerseits von der Demokratie, wir kommen aber gleichzeitig weg davon, was wir als Leben haben möchten oder was wir uns ausdenken. Und wir kommen auch schwer dazu, das mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Freunden zu diskutieren, weil wir in gewisser Hinsicht schon zu vereinzelt sind.
Die Vereinzelung führt dann zu weniger Anerkennung. Einerseits gibt es mehr Kontrolle bei der Arbeit, es entsteht Misstrauen, die Freiheit wird geringer. Sind das die Dinge, die dann auch zum Burnout führen?
Ja, allerdings unter dem Stichwort Arbeiten 4.0, was wir jetzt derzeit proklamiert haben, was sicherlich von vielen nicht proklamiert worden ist, aber von einigen Jüngeren als sehr angenehm empfunden wird, weil man freier arbeiten kann, sozusagen seinen Computer immer dabei hat. Stichwort Homeoffice und Ähnliches. Da sehen wir, dass die Menschen, die denken, für sie ist Homeoffice sehr gut, das ist insbesondere die Generation Y, also die jetzt um 30-Jährigen, die glauben, sie könnten das. Wir sehen aber unter unseren Patienten sehr viele von denen, die das toll fanden, aber keine Selbstorganisation haben. Die sind also so etwas wie Selbststeuerung ist da überhaupt nicht etabliert. Es ist ein Ziel, alles sofort zu bekommen. Es ist wenig etabliert, auf Dinge zuzuarbeiten, langfristige Ziele anzustreben. Und es ist vollkommen ungeübt, Pausen zu machen und zu sagen, jetzt ist genug. Und wenn man dann vereinzelt zu Hause in seinem Homeoffice ist und dann die Grenzen nicht kennt, dann kommt es ganz leicht zu einer Überarbeitung, auch durch eine Überschätzung von sich selbst.
Wie kommt denn diese Gesellschaft weg von dieser gefährlichen Profitorientierung? Gibt es da eine Vision bei Ihnen?
Also ich möchte ganz kurz noch auf eine Situation eingehen, dass wir bei Unternehmen, Belegschaften und auch gerade Vorstände beraten wollen, weil wir zum Beispiel für Karrieren oder für Gesundheitszustände einfach inzwischen sehr schöne Messverfahren haben, gerade die Herzratenvariabilitätsuntersuchung. Wir können damit ganze Belegschaften untersuchen, wir können damit Firmen beraten, dass sie das Thema Burnout und Depression und Herzproblematik tatsächlich ernst nehmen. Im Moment ist es allerdings noch so, man scheut sich noch etwas, damit umzugehen. Allerdings wird man in einigen Jahren keine Leute mehr entlassen können. Das ist dann die Kernbelegschaft. Und dann wird die Krankheitsquote durchschlagen. Das heißt, man muss jetzt etwas in der Firmenkultur eigentlich ändern. Sie fragten mich nach der Gesellschaft. Da ist es so, dass ich denke, dass das System selber sehr viele Imbalancen hat. Wir haben eine Zunahme jetzt von Kriegssituationen. Wir haben eine Zunahme von Migrationsbewegung, Flüchtlingsbewegung. Wir haben eine Zunahme von Gewalt in den Gesellschaften. Wir haben vor allen Dingen eine Zunahme von einer Ungleichheit im Status, also gesellschaftliche Verlierer und gesellschaftliche Gewinner. Und wir wissen inzwischen aus gerade der soziologischen Forschung, dass die Ungleichheit eigentlich der zentrale Parameter ist. Es kommt nicht darauf an, wie arm jemand wirklich ist, sondern der Status in der Gesellschaft. In dem Maße, in dem ich erniedrigt mich fühle oder in dem ich erniedrigt worden bin, das hat für mich traumatische Kapazität. Das führt eher in ein Burnout oder auch sogar direkt in ein Trauma. Das wird langfristig nicht mehr so weitergehen. Wir sehen, dass dann müssen wir immer mehr Gefängnisse bauen, dann müssen wir immer mehr Kliniken bauen. Uns ist aber klar geworden, dass wir das Ganze mit Behandlung nicht hinbekommen, sondern nur mit Prophylaxe. Und jetzt die Frage, es wird immer gesagt, ja, wir können da ja gar nichts unternehmen und gegen die ganzen gegen das Finanzkapital kann ich als Einzelner ja gar nichts machen. Der Gedanke ist richtig und falsch. Der belgische frühere Notenbankpräsident, Herr Litaya, der hat gesagt, dass wir in einer Gemeinschaft, wir müssen sehr viel mehr eine Lokalität krisensicher machen. Zu dieser Krisensicherheit gehören verschiedene Dinge. Da gehört zum Beispiel eigentlich ein lokales Geld. Regionen, also wir haben von Kommunen gesehen, die sich verzockt haben. Sowas dürfte es überhaupt nicht mehr geben. Wir müssten lokales Geld haben, was in der Region bleibt. Und mit diesem lokalen Geld würden wir gleichzeitig Dinge, die sich in der Welt als Krise, als Finanzkrise darstellt, könnten wir ausbalancieren, wenn an vielen Orten lokales Geld wäre. Wenn wir Wege gehen der Selbstertüchtigung, also wenn wir zum Beispiel Qigong machen oder Yoga oder überhaupt Sport machen, wenn wir innere Wege gehen, dann wären wir in die Lage versetzt, eigentlich das Du zu sehen, am Gemeinwohl zu arbeiten und mit anderen zusammen etwas zu machen. In diesem Sinne gibt es sehr, sehr viele Bewegungen auf der Welt, ob das Transition Towns sind oder ob das diese Neues Geld-Bewegung sind, ob das Tauschringe sind und so weiter. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten. Und wenn das zunimmt, so in der Art und Weise, wie wir das im Moment sehen, dann könnte es sein, dass die Menschen sich mehr auf Menschliches besinnen und tatsächlich eine Kraft, die Bedeutung in der gesellschaftlichen Entwicklung hat, schaffen.
Das Verstehen der Welt ist einer der Faktoren, der den Menschen in seiner Gesundheit bestärken würde. Ohne dieses Verstehen ist man gesundheitlich geschwächt. Das ist ein schönes Zitat. Das ist von Ihnen, aus einem Ihrer Bücher. Wir machen noch mal eine Zäsur mit einer weiteren Musik, Herr Nelting. Sie haben sich gewünscht, etwas relativ Neues aus dem Jahr 2014 von dem irischen Folkmusiker Hozier. Der Titel heißt Take Me to Church und da kommt der Satz vor: I was born sick, but I love it. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Sie die Zeile gehört haben.
Ja, die habe ich auch gehört. Sie ist erstmal so, dass hier gesagt wird, die Krankheit, die gehört im Moment zu mir, denn spätere Zeilen heißen ja auch, wenn der Gottesdienst beginnt, dann gibt es keine Götter und keine Führer. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Für mich ist es so, ich habe dieses Stück kennengelernt durch unseren jüngsten Sohn, der Schauspieler und Improvisationskünstler ist, auch Politik studiert hat und jetzt vielfach im therapeutischen Arbeit auch mit Patienten Improvisationstheater macht. Er findet solche Stücke als sehr wertvoll, damit man praktisch so ähnlich wie Harald Welzer das auch sagt, wieder selbst denkt. Und dieses Selbstdenken, das ist für mich auch etwas, wo ich immer eigentlich unterstützen möchte. Denn es dreht sich nicht darum, auch wenn ich Bücher schreibe oder so, dass jemand meiner Meinung ist, sondern es dreht sich darum, dass man sich dazu vielleicht in Bezug setzt und überlegt, wie findet man das denn selber. Das Selberdenken ist das Entscheidende und das bringt eigentlich immer voran. Von daher, ich fand dieses Stück selber sehr beeindruckend und diesen jungen Mann. Ich bin mit meinem Sohn nach Amsterdam gefahren, wir haben ihn da live gehört, das war ganz toll für uns.
Und hier ist Hozier mit Take Me to Church.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog.
Man Manfred Nelting, wie gehen Sie denn methodisch vor mit Ihren Burnout-Patienten, die in Ihre Klinik kommen?
Ja, es ist erstmal so, dass wir den ganzen Menschen willkommen heißen, wie ich es vorhin bei Gezeiten schon erklärt habe. Das heißt, der Betreffende darf ganz und gar da sein, auch möglicherweise mit den Seiten, mit denen er sich schämt, die er verbergen möchte und so weiter.
Wie lange ist er da?
Er ist sicherlich im Durchschnitt vielleicht 7 bis 8 Wochen da, einige kürzer, andere auch länger. Es ist so, dass wir dann das Stichwort Begegnungsmedizin für uns geprägt haben. Das heißt, wir begegnen dem Patienten direkt auf Augenhöhe. Es gibt von einem Kollegen ein sehr schönes Wort. Das heißt, der Patient ist der Themenexperte. Der weiß alles über sich und ich selber weiß erstmal nichts über den Patienten als Arzt. Und ich bin aber der Prozessexperte. Ich weiß, wie man möglicherweise mit solchen Themen umgehen kann oder wie man sie in eine Herausforderung bringen kann, die den Patienten nutzt. Dann führen wir unser Expertengespräch und wir werden beide etwas Neues erleben, sowohl der Arzt als auch der Patient. Das nennen wir Begegnungsmedizin und sie hat uns so reich gemacht. Also wir haben von den Patienten gelernt, die Patienten konnten von uns lernen, konnten ihre eigenen Dinge entwickeln, denn das Zentrum ist, wir wollen den Patienten nicht an die Gesellschaft anpassen, sondern der Patient soll seinen eigenen Weg in der Gesellschaft finden.
Sie haben eine Privatklinik, muss man wirklich auch dabei sagen. Das ist natürlich ein großes Privileg, wenn jemand dorthin gehen kann. Aber es gibt ja nun die Mehrheit der Menschen, die sind die armen Gassenpatienten. Was machen die denn mit einer Burnout-Erkrankung?
Ja, vielleicht ganz kurz. Wenn man eine neue Klinik macht in Deutschland, dann lässt sich das im Grunde als Einzelklinik nur als Privatklinik machen, weil man kommt in den Krankenhausbedarfsplan gar nicht rein. Es war uns aber wichtig zu zeigen, wie man therapieren kann. Und wir haben das Modell, denke ich, sehr schön weiterentwickelt und können es jetzt auch zeigen. Es ist jetzt auch für gesetzliche Krankenkassen interessant. Also es gibt große Kassen, zum Beispiel die Technikerkrankenkasse, von denen wir mehrere Patienten regelmäßig behandeln. Auch andere Krankenkassen interessieren sich dafür. Es gibt auch andere Kliniken, Kassenkliniken, die Burnout behandeln. Und insgesamt denke ich, ist es wichtig, dass wir sagen, diese Themen müssen so behandelt werden, dass die Menschen tatsächlich ihre eigenen Wege finden. Für uns ist in der Therapie sehr zentral die Körpertherapie. Wir machen viel Psychotherapie, aber wir machen viel Körpertherapie auch. Und der Körper, der ist sehr unbestechlich. Das, was der Körper sagt, also das, wo eine Begrenzung ist, wo etwas nicht geht. Der Körper kann sich schämen, man wird rot und so weiter. Der Körper hat viele Informationen. In der Körperarbeit sehen wir, wenn wir das verflechten mit der chinesischen Medizin, daraus Elemente in die Körperarbeit nehmen. Wir haben daraus spezielle Module entwickelt. Und die Psychotherapie dann dazu nehmen, dass wir sehr, sehr weit kommen können und dann die Therapie, insbesondere die psychotherapeutischen Vorgänge, auch wieder im Körper verankert werden. Dadurch werden sie nachhaltig.
Aha. Und Sie arbeiten ja quasi in einem Familienbetrieb. Sie haben Ihre ganze Familie in Ihre Klinik integriert.
Genau. Also es ist so, meine Frau und ich haben die Kliniken gegründet. Wir haben damit angefangen. Und unsere Kinder hatten da erstmal gar nichts mit zu tun. Die sind dann für uns natürlich mit großer Freude später dazu gekommen und haben gesagt, dass sie großes Interesse haben. Mittlerweile habe ich die Geschäftsführung auch schon an meinen älteren Sohn abgegeben. Unsere Tochter ist in der Aufnahmesituation, hat sie uns sehr zentral ermöglicht, dass die Patienten, wenn sie mit ihr gesprochen haben, jemanden Mitfühlendes auf der anderen Seite haben. Und diese Schwierigkeit über eine eigene Krankheit, die man zu dem Zeitpunkt noch als Versagen einstuft, vielleicht, wenn man da eine mitfühlende andere Seite hat, das ist ganz wichtig. Unser Aufnahmebüro hat sich entwickelt, es sind weitere dazugekommen, weitere Mitarbeiter. Aber diese Art und Weise haben wir behalten. Meine Frau ist eigentlich das Herz der Klinik immer gewesen. Ich habe die Klinik vielfach auch nach außen verteidigt, neben den psychotherapeutischen Vorgängen. Aber sie ist die Körpertherapeutin gewesen im Zentrum, dann mit vielen Kollegen, die sie eingestellt hat. Und wir haben gemerkt, dass wir in dieser Zusammenarbeit zwischen Körper- und Psychotherapie ganz gute, nachhaltige und später auch in der Gesellschaft bewährungsfähige Situationen schaffen können, wo der Patient denn, weil er seinen Weg gesucht hat und dann vielfach auch gefunden hat, an dem er auch ambulant noch weiterarbeiten muss, aber dass das für uns eine sehr schöne Sache ist. In den Katamnesen, das heißt also in den Nachverfolgungen, sehen wir aber zum Beispiel, dass die Menschen, die das Qigong, was alle Mitarbeiter und Patienten bei uns machen, wenn sie das weiterführen, dass es dieser Patientengruppe besser geht als der Patientengruppe, die das nach kurzer Zeit sein lässt.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf den Burnout-Patienten zurück. Der ist durch die Behandlung in Ihrer Klinik oder eine gute Reha wiederhergestellt und geht gestärkt in seinen Alltag zurück, zu seiner Arbeit. Und da ist alles gleich geblieben. Dieselbe Mühle, derselbe Druck, die Arbeitsdichte, die Respektlosigkeit, die Angst um den Job. In 4 Wochen ist dann alles wieder wie vorher?
Sie sprechen etwas sehr Wichtiges an. Wir brauchen etwas, was bei den Betriebsräten und den Ärzten in den Unternehmen da schon als sehr wichtig erachtet wird, ein Wiedereingliederungsmanagement. Es muss die Furcht vor Burnout, die muss weggehen. Es müssen die Kollegen von dem Burnout als Thema, an dem sie ja oft auch selbst beteiligt sind, darüber muss gesprochen werden. Die Vorstände müssen sich dagegen nicht mehr wehren. Dann kann jemand wieder sehr gut eingegliedert werden. Es ist allerdings so, dass die Menschen, die dann zurückkommen, oft ein anderes Standing haben und dann zum Beispiel dem Chef sagen, ich kann hier eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Ich brauche aber zum Beispiel einen Tag in der Woche handyfrei. Oder ich brauche Pausen, weil ich das gelernt habe, dass die Physiologie dann auf Dauer durchhalten kann. Und wenn Sie das mit mir machen, dann haben Sie einen ganz engagierten und leistungsfähigen Mitarbeiter. Und viele Chefs sind schon dabei zu gucken, ob das nicht sinnvoll ist, dann das Entsprechende zu machen, diesen handyfreien Tag oder die handyfreien Abend zumindest zu geben, weil wir natürlich auch in der Therapie schon sehr, sehr auf die Mediennutzung achten müssen. Und die hat
Handyverbot?
Nein, wir haben kein Handyverbot, sondern wir arbeiten mit Mediennutzung, anders als es beim Alkohol ist. Haben wir Alkoholverbot, aber bei dem Handy haben wir eine Nutzung. Wir wollen mit den Patienten erarbeiten, was für den Betreffenden gut und wichtig ist. Und ein Selbstständiger kann zum Beispiel auch in einer begrenzten Zeit dann seine E-Mails abrufen, weil er natürlich seine Kunden nicht verlieren darf. Das ist ja klar.
Sie sind ja selbst Arbeitgeber als Klinikchef, haben eine Reihe Angestellte. Was machen Sie mit denen anders als normale Arbeitgeber?
Ja, ich komme eigentlich von einer Sozialutopie. Wir hatten damals, als wir die Zeitenhausklinik gegründet hatten, die Idee gehabt, jeder schafft seinen Arbeitsplatz selber. Damit waren eigentlich die meisten Mitarbeiter überfordert und es wurde gesagt, gib uns doch endlich Arbeitsbereiche und Regeln. Als wir das gemacht haben, waren sie auch unzufrieden und haben gesagt, ja, jetzt haben wir so viele Regeln, die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Das hat dann dazu geführt, dass wir so in eine Entwicklung eingetreten sind, wo wir, glaube ich, jetzt eine sehr menschliche Arbeitgebersituation haben, sehr auf die Einzelnen schauen, sehr schauen, wo sind sie am richtigen Platz. Wir haben uns auch von dem einen oder anderen Mitarbeiter immer mal trennen müssen, aber das ist noch schwierig in Deutschland. Wir haben noch keine Trennungskultur, weil Trennung manchmal sehr richtig und sehr wichtig sein kann für den weiteren Lebensweg. Wir würden auch dabei immer helfen, dass in andere Berufe oder in andere Situationen der Betreffende reinkommt. Insgesamt ist es so, Mitarbeiter brauchen dann und wann auch einen doofen Chef. Das haben wir auch gemerkt und diese Rolle müssen wir als Unternehmer, glaube ich, auch mit annehmen. Aber ich denke, dass unsere Mitarbeiter alle sehr, sehr gerne bei uns arbeiten und dass wir ein Betrieb sind, der ja die Mitarbeiter als ganzen Menschen sieht. Das ist vielleicht auch in der Weise, dass wir zum Beispiel eben zusammen Qigong machen, andere Sachen machen und auch gerne mal feiern zusammen.
Herr Netting, die Sendung geht jetzt zu Ende und ich habe ein Zitat noch aus Ihren Büchern, gebe Ihnen sozusagen indirekt das Schlusswort. Das Zitat heißt, natürlich können Sie die Welt manchmal nicht sofort ändern, aber die Welt ändert sich, wenn Sie sich innerlich ändern. Zitat von Ihnen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir alle eine eigene Welt aufbauen in uns und wir aus dieser Welt heraus leben. Wenn diese Welt innen sehr frei und weit wird, dann können wir mit anderen zusammen tatsächlich auch die Welt neu konstruieren und neu gestalten. Und wir sind an der Stelle sehr optimistisch und wir sind auch durch unsere Spiritualität sehr sicher, dass sich die Welt in eine gute Richtung nochmal entwickeln wird.
Dankeschön. Das waren die heutigen Zwischentöne mit dem Psychotherapeuten, Psychosomatiker und Burnout-Forscher Manfred Nelting. Herr Nelting, eine Musik von Ihnen können wir noch spielen. Es ist Tango-Musik, La Tapera von Edgardo Donato, argentinische Musik aus den 30er, 40er Jahren.
Ja, der Tango ist für meine Frau und mich zu etwas sehr, sehr Wichtigem geworden, neben dem Qigong. Wir tanzen seit 2000, haben inzwischen eine ganze Menge gelernt. Es bringt sehr viel Spaß. Wir haben gemerkt, dass Tango nicht nur Ehepflege ist, sondern auch gesundheitlich stärkt. Wir wissen, dass Tango der Cortisol, eines der Stresshormone, senkt und die spezifischen Geschlechtshormone bei Mann und bei der Frau anheben lässt, sodass wir uns dann einem guten, demnächst auch weiter einem guten Alter erfreuen können.
Hier ist La Tapera von Edgardo Donato, eine Aufnahme aus den 1930er Jahren. Danke fürs Zuhören, Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Klaus Pilger.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.